Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Ah ja, ist klar. Buschi, Kasala!
Bad Lahr, ein Ort im südlichen Niedersachsen. Als journalistische Aushilfskraft begleite ich Leonard Strothmann und Stefan Wenig auf dem Rettungswagen, kurz RTW. Einsatzstichwort: Reanimation.
Wie du das EKG aus der Haltung kriegst?
Ja, ich glaube rausziehen, ne?
Genau, oben den roten Pin hochziehen und dann anheben. Das fängt man direkt mit, ist eine Reanimation.
643-1.
Für Einweisung ist wenig Zeit. Das Garagentor öffnet sich. Der RTW fährt mit Martinshorn los. Nach einer temporeichen Fahrt durch kurviges Gelände, Ankunft am Einsatzort.
Ich mach das EKG am besten direkt auf die Frage.
Und
die Absaugung auch, kriegst du
die
raus?
Das ist die Runden, ne?
Eine Frau sei umgekippt, erzählt der Mann, der auf Leonard und Stefan an der Tür wartet, als sie mit Trage, allerlei Gerätschaft und dem Notfallrucksack in den Frühstücksraum eilen.
Hallo. Können Sie mir einmal den Mund aufmachen und die Zunge rausstrecken? Ich weiß, als vesikulär beschwattes Atemgeräusch. Ich taste einmal Ihren Puls.
Fast zeitgleich trifft der Notarzt ein, den ein spezielles Notarzt-Einsatzfahrzeug gebracht hat.
Ist sie denn jetzt ansprechbar? Oder?
Ja, sie reagiert aber nicht wirklich, aber sie redet sonst auch quasi nicht.
Findet ihr den Druck besonders hoch?
Nein.
Negativ.
Gut. Schon mal Akinor auf. Wir haben hier so gut wie keine Venenfüllung. Könnte ich mal so eine oder sowas haben.
Nachdem der Blutdruck der Frau mit Infusion und Medikamenten über einen Venenzugang stabilisiert ist, entscheidet Notarzt Axel Schluto, dass die Patientin in die Klinik muss.
So, dann gucken wir mal, ob wir dann ein freies Krankenhaus hier finden.
Und haben Sie ein Bett gefunden?
Nee, noch nicht, ich bin noch gerade dabei.
Rettungswesen am Tropf. Warum der Rettungsdienst reformiert werden muss. Ein Feature von Dorothea Brummerlo.
In einer 25 Kilometer entfernten Klinik gibt es ein freies Bett. Während Stefan Wenig fährt, assistiert Leonard Strothmann im RTW Axel Schluto. Auf dem Weg in die Klinik erzählt der Notarzt, dass die RTWs oft weite Wege haben, um freie Betten anzusteuern. Und man immer wieder auch diskutieren müsse, ob der Patient überhaupt aufgenommen werde.
Weil der Bürger mit Banalitäten nicht zum Hausarzt geht, sondern in die Notaufnahmen. Und damit eben halt die Notaufnahmen für die wirklichen Notfälle blockiert werden. Hinzu kommt natürlich auch, dass die hausärztliche Versorgung immer schlechter wird. Das müssen wir als Rettungsdienst kompensieren.
Dafür seien aber weder Notfallsanitäter noch Notärzte ausgebildet, sagt Dr. Schluto.
Wir haben kein Equipment. Wir können zum Beispiel keine Tabletten verschreiben. Wir können keine Rezepte verschreiben. Das ist auch gar nicht unsere Aufgabe. Wir sind für die lebensbedrohlichen Notfälle da.
Zunehmend werde aber die Notrufnummer für Bagatellen missbraucht, erzählt Axel Schluto.
Ich werde nachts als Notarzt um 3 herausgerufen, weil eine junge Mutter anruft und sagt, mein Kind schreit permanent. Oder auch ein Kind hat Fieber. Früher hat man Wadenwickel gemacht, man hatte Zäpfchen vielleicht zu Hause. Heute kommt der Notarzt oder der Rettungswagen.
Notfallsanitäter Stefan Wenig und Leonard Strothmann, der im 3. Lehrjahr zum Notfallsanitäter ist, bestätigen das. Der 56-jährige Stefan ist nach dem Zivildienst im Rettungsdienst geblieben, ist heute Notfallsanitäter und Lehrrettungsassistent. Er erzählt von seinen Erfahrungen mit Bagatellfällen.
Ich habe seit 3 Wochen Rückenschmerzen und jetzt geht es mit mal nicht mehr. Das tut so doll weh, weil es jetzt freitagsabends 22 Uhr ist und jetzt rufe ich mal den Rettungsdienst. Das sind so die klassischen Einsätze, alles was so schon seit 2, 3 Wochen besteht, wo man vielleicht auch mal Panik kriegt, weil irgendein Angehöriger irgendwann mal an Brustschmerzen gestorben ist. Dieses Sicherheitsdenken. Das könnten sie zum Beispiel auch beim Hausarzt oder so, aber die können dann eben halt auch nicht warten, bis, ich sag jetzt mal, der Hausarzt aufmacht.
Spricht man das vor Ort einmal an, heißt es meist lapidar, wir haben ja nur einen Krankenwagen gerufen. erzählt Leonard Strothmann.
Nee, wir sind ein Rettungswagen, Krankenwagen ist was völlig anderes. Diese Unwissenheit, wann brauche ich einen Rettungswagen, wann nicht, das ist schon teilweise frustrierend. Gerade nachts, dann kommst du irgendwo in ein Pflegeheim und dann fragst du, wann hat der Patient das? Am besten noch seit 2 Tagen oder noch länger. Ja, er ist halt einfach ein bisschen abgeschlagen als sonst und er hat einen grippalen Infekt und das war's. Und da fragt man sich, warum muss dafür jetzt um 3 Uhr nachts ein Rettungswagen kommen?
Knapp 23.000 Rettungswagen sind in Deutschland unterwegs. Pro Jahr rücken die rund 16 Millionen Mal aus. Doch an der Effizienz und einer durchgehend hohen Qualität dieser Versorgung bestehen Zweifel. Bisher gab es diesbezüglich keine wissenschaftliche Untersuchung. Weder zu den Defiziten noch zur Modernisierung des deutschen Rettungsdienstes. Deshalb führte die Universität Maastricht im Auftrag der Bertelsmann Stiftung eine Bestandsaufnahme durch, benannte Mängel in Abläufen, Organisation und Zusammenarbeit. Ihr Fazit? Zu teuer, zu ineffizient und oft schlecht vernetzt. Alles Gründe dafür, warum das Rettungswesen in Deutschland im Vergleich zu anderen westlichen Ländern im Rückstand ist. Und für Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach Anlass, nach den Krankenhäusern nun auch den Rettungsdienst zu reformieren. In der Tagesschau sagte er dazu:
Da geht es darum, integrierte Notdienstzentren aufzubauen mit eigenen Leitstellen, sodass also die Fälle klar zugewiesen werden können. Was ist ein Krankenhausfall? Was ist eigentlich ein ambulanter Fall, den auch eine KV-Praxis machen kann? Was ist ein Fall, der vielleicht also in eine Klinik oder eine belegärztliche Abteilung überwiesen werden kann? Bessere Zuordnung der Fälle.
Im September 2023 stellte der Bundesgesundheitsminister dann Empfehlungen seiner Regierungskommission, die zuvor schon Vorschläge zur Reform der Krankenhäuser gemacht hatte, für den Rettungsdienst vor. Eine Erkenntnis ist dabei: Obwohl der Rettungsdienst bundesweit mit einem finanziellen Aufwand von 8,4 Milliarden Euro betrieben wurde, sind die Notfalltrupps nicht für das 21. Jahrhundert gerüstet.
Diese Diskrepanz zwischen enorm hohen Ausgaben für den Rettungsdienst und Unzufriedenheit mit der Qualität kann man ja nur dadurch erklären, dass das Geld ineffizient eingesetzt wird.
Professor Tom Pschorr ist Leiter der Regierungskommission.
Und das hat zuallererst mal mit der Kleinteiligkeit zu tun, mit der wir in Deutschland den Rettungsdienst organisieren. Wir haben etwa 300 Rettungsdienstbereiche und 240 Leitstellen. Das ist nicht sehr effektiv. Die müssen alle finanziert und betrieben werden, greifen kleinteilig dann auf ihre Rettungsfahrzeuge zu. Wenn die ausgelastet sind, ist es sehr schwierig, aus dem Nachbarleitstellenkreis auf die Fahrzeuge oder die Hubschrauber zuzugreifen.
Dafür gibt es vor allem einen Grund. Der Rettungsdienst ist Ländersache und wird deshalb auch durch 16 unterschiedliche Landesgesetze geregelt. Und Träger sind dann meist die Landkreise und Städte.
Welche Ausbildung müssen denn die Menschen haben, die im Rettungsdienst arbeiten? Das ist von Landkreis zu Landkreis unterschiedlich. Welche Ausstattung müssen die Rettungswagen haben? Wie viele Rettungsfahrzeuge überhaupt braucht man denn pro 1000 Einwohner? Für all das haben wir keine Vorgaben. Und das sind ganz konkret eben Dinge, die unmittelbar mit der Qualität der Versorgung zu tun haben. Wie sind die Menschen qualifiziert? Wie viele Leute sind auf so einem Rettungsfahrzeug? Sind die im Wesentlichen nur fürs Fahren ausgebildet oder wie gut ist deren medizinische Qualität? Und da es keinen wirklich plausiblen Grund gibt, warum man da andere Qualitätsanforderungen in Bayern und in Mecklenburg-Vorpommern stellen sollte, ist der Vorschlag, das auch bundeseinheitlich zu regeln.
Mit einer bundeseinheitlichen Regelung könnten alle Menschen in Deutschland gleich gut im Notfall versorgt werden, ergänzt Professor Christian Karagianidis, Intensivmediziner und Mitglied der Kommission. Er sieht darüber hinaus 2 große Probleme im Rettungsdienst.
Das erste ist, dass wir mit der Digitalisierung erheblich hinterherhinken. Also ich sag mal als Beispiel, der Rettungsassistent ist draußen bei dem Patienten. Wir haben nur in ausgewählten Fällen wirklich eine digitale Anbindung, dass ich mit dem Telenotarzt Kontakt aufnehmen kann, ohne dass er direkt vor Ort ist.
Deutschland habe da im Vergleich zu anderen Ländern einen Rückstand aufzuholen, sagt Christian Karagianidis. Selbst der Bundesgesundheitsminister spricht von Deutschland als digitalem Entwicklungsland. Hinzu kommt das zweite Problem. dass nämlich den gut ausgebildeten Notfallsanitätern deutlich weniger Kompetenzen zustehen als im internationalen Vergleich.
Es passiert ein schwerer Unfall und die Patientin oder der Patient braucht Schmerzmittel. Und das ist etwas, was international dann auch mal von nichtärztlichem Personal sehr schnell gegeben werden kann. Bei uns in Deutschland hat es eine sehr lange Diskussion gebraucht, dass dann endlich mal im Vordergrund steht, dass den Patienten geholfen wird und nicht wer das machen muss. Und das ist natürlich nur Ausdruck dessen, dass unser System irgendwie nicht richtig funktioniert im Moment.
Die Kommission schlägt vor, die Notfallsanitäter mit mehr Kompetenzen auszustatten. Sie könnten beispielsweise mit einem Telenotarzt zusammenarbeiten. Notärzte müssten dann nur zum Einsatz, wenn es sich auch tatsächlich um einen schwerwiegenden Notfall handelt. Außerdem möchte die Regierungskommission Fehlanreize im Rettungsdienst abbauen. Und das, so paradox es klingt, mit Geld. Tom Pschorr:
Wir haben eine ganz merkwürdige Situation, was die Regelung und die Finanzierung des Rettungsdienstes anbelangt. Da ist in diesem Sozialgesetzbuch nur geregelt, dass die Fahrkosten bezahlt werden. Also der Transport, wenn man zu Hause einen medizinischen Notfall hat, einen Unfall oder einen Herzinfarkt, dann wird die Fahrt ins Krankenhaus bezahlt.
Ganz viele Fälle können aber vor Ort versorgt werden. Das Fachpersonal könnte beispielsweise Schmerzmittel geben, kleinere Wunden nähen oder nach gründlicher Untersuchung unterscheiden, ob der Brustschmerz Anzeichen eines Herzinfarkts oder eine Panikattacke ist. Da diese Versorgung aber nicht bezahlt wird, bleibt nur der Transport ins Krankenhaus. Von daher rät die Regierungskommission,
dass alle Leistungen, die der Rettungsdienst erbringen kann, vor allem auch vor Ort, im Sozialgesetzbuch so geregelt werden müssen, dass die Krankenkassen das bezahlen müssen. Da haben die Krankenkassen auch gar nicht grundsätzlich was dagegen. Könnte man jetzt erstmal denken, das sind ja dann mehr Kosten für die. Aber dadurch wird ja dann unnötige Krankenhausaufnahme vermieden, was dann noch teurer ist und noch mehr Aufwand macht und Personal bindet. Denn im Krankenhaus geht alles von vorne los.
Ein weiterer Vorschlag könnte dafür sorgen, dass der Flickenteppich im Rettungsdienst mit seinen 200 Leitstellen und rund 300 Rettungsdienstbereichen beseitigt wird. Um die einzelnen Bereiche besser zu vernetzen und damit das ganze System schneller und effizienter zu machen, schlägt die Kommission eine Leitstelle für ca. 1 Million Einwohner vor.
Eine Leitstelle, die über einen größeren Bereich versorgt, kann natürlich viel flexibler mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln umgehen. Also allen voran mal die Rettungsfahrzeuge. Wenn ich einen ganz kleinen Bereich habe und da habe ich nur 2 Rettungsfahrzeuge, dann kommt es eben sehr schnell vor, dass gerade beide im Einsatz sind. Berlin wäre da ein Vorbild in dieser Frage, denn für ganz Berlin gibt es nur eine einzige Leitstelle für die fast 4 Millionen Einwohner. Dementsprechend verfügt die Leitstelle über sehr, sehr viele Fahrzeuge und dann kann man das flexibel einsetzen.
Die Leitstellen brauchen die hohe Kompetenz, die brauchen eine hohe Standardisierung, um das nochmal so zu sagen, wie zum Beispiel mit einer Checkliste beim Piloten in einem Flugzeug.
Zu dieser Standardisierung gehört für Christian Karagianidis auch die Vereinheitlichung der Notrufnummern. Die 112 kennt jedes Kind. Bei der 116, 117 für leichtere Fälle ist das nicht so.
Und das ist natürlich nicht immer so, dass der Patient jetzt direkt die richtige Nummer wählt, weil selbst halt nicht genau weiß, wie schwer krank bin ich jetzt. Und deswegen brauchen wir die Verknüpfung dieser beiden Nummern. Also in beide Richtungen müssen die Informationen gut weitergegeben werden. Wir brauchen eine schnelle Antwortzeit. Und das Ganze schaffen wir in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr mit diesen extrem vielen Leitstellen, die wir haben, sondern die müssen wir kondensieren, die müssen zusammenarbeiten. Und ich glaube, dann kommen wir auch mit weniger Personal zurecht. Und wir werden, glaube ich, sogar noch besser, als wir im Moment sind.
Nicht nur in den Rettungsdiensten fehlt es an Fachkräften, auch in den Kliniken herrscht Personalmangel. Dieser führt oft dazu, dass Betten gesperrt sind und Notärzte nicht wissen, wohin mit ihren Patienten. Für die schnelle, qualifizierte Zuweisung von Erkrankten ins richtige Krankenhaus empfehlen die Maastrichter Forscher die Nutzung intelligenter Steuerungssoftware. Eine Möglichkeit wäre das Programm IVENA. Die Abkürzung steht für interdisziplinärer Versorgungsnachweis. Dieses System weiß in Echtzeit, welche Betten frei sind. Der Notarzt kann also vor Fahrtantritt schauen, wohin er den Patienten bringen kann. Das verhindert unnötige Fahrten, spart Zeit und damit auch Geld. Außerdem bekommt die aufnehmende Klinik auf diesem Weg wichtige Patienteninformationen, wie beispielsweise Diagnose und Behandlungsdringlichkeit. Länder wie Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Niedersachsen, aber auch Städte wie Bremen und Berlin haben das bereits. Doch es gibt auch andere kreative Lösungen gegen steigende Einsatzzahlen, schlechte Datenvernetzung und überlastete Notaufnahmen.
Notruf Feuerwehrrettungsdienst, wo genau ist der Notfall, Ort? Ja, was ist passiert?
In einem vom Straßenlärm abgeschotteten Raum sitzen an Schreibtischen vor großen Monitoren die Disponenten der Rettungswache Goslar im Harz. Wie alt ist sie denn? In dieser Leitstelle laufen alle Hilfeersuchen für Feuerwehr und Rettungsdienst ein. Seit wann ist das Ganze? Gerade ist der Notruf eines Angehörigen reingekommen, dessen Frau Brustschmerzen hat. Ist sie im Moment wach und ansprechbar? Der Disponent fragt nach einem Algorithmus, unter anderem Ansprechbarkeit, Atemnot, Schmerzstärke ab. Will wissen, wohin die Schmerzen strahlen, ob die Frau kaltschweißig ist. Am Ende des Gesprächs entscheidet er:
Okay, alles klar. Ich schicke Ihnen Rettungswagen, ja? Wenn sich irgendwas verändern sollte, rufen Sie bitte nochmal durch. Ja? Wiederhören. Tschüss.
Welche Qualifikationen die Besatzung des RTW haben muss, ist, wir ahnen es, auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Nach ihrer dreijährigen Berufsausbildung fahren Notfallsanitäter allein zu den Notfällen, müssen schnell und sicher Entscheidungen treffen, dürfen auch Medikamente geben. Stoßen sie an Grenzen, benötigen einen Notarzt, wird dieser normalerweise mit einem Extrafahrzeug an den Ort des Geschehens gebracht. In Goslar geht man neue Wege und nutzt das Telenotarztsystem. In einem von den Disponenten abgetrennten Raum sitzt Simon Kalender. Der Notarzt spricht gerade mit dem Notfallsanitäter. Dessen Patient ist gestürzt, hat starke Schmerzen, benötigt vor dem Transport ein Schmerzmittel. Nachdem Simon Kalender die übertragenen Informationen zusammengefasst und der Notfallsanitäter diese noch einmal bestätigt hat, gibt er seine ärztlichen Anweisungen.
Wunderbar, dann würde ich euch bitten, einmal Fentanyl und Onacetron aufzuziehen und ich würde mir gerne noch einmal kurz den Arm des Patienten anschauen.
Damit das auch funktioniert, hat der Notfallsanitäter ein Smartphone dabei, das mit allen Geräten an Bord gekoppelt werden kann und so Patientendaten wie EKG, Blutdruck und vieles mehr eins zu eins auf die Monitore des Telenotarztes überträgt. Über einen Videocall kann der Notarzt auch direkt mit dem Patienten sprechen. Will er live dabei sein, das heißt zuschauen, was der Notfallsanitäter macht, wird das Smartphone in einer speziellen Halterung vor der Brust getragen. Über die Kamera sieht man dann an den Monitoren das Geschehen.
Letztendlich muss der Notfallsanitäter draußen vor Ort halt entscheiden, brauche ich einen Notarzt hier vor Ort, weil der zum Beispiel ärztliche manuelle Tätigkeiten vornehmen muss, oder reicht mir eine ärztliche Entscheidungskompetenz oder ein ärztliches Fachwissen, was zum Beispiel Medikamentengaben angeht oder ähnliches.
Und der Telenotarzt ist genau dafür da, über ein technisch gut geeignetes System zu diesem Notfallsanitäter innerhalb weniger Sekunden zugeschaltet zu werden und ihm dort zu helfen, wo ein Notarzt in der Vergangenheit immer hinfahren musste.
Tobias Steffens ist ärztlicher Leiter Rettungsdienst im Landkreis Goslar.
Das heißt, er hat 20 Minuten Anfahrtszeit gehabt, kam zu dem Patienten, traf dieselbe Entscheidung und musste dann 20 Minuten wieder nach Hause fahren. Der Notarzt in seinem Fahrzeug war rund eine Stunde gebunden für eine Entscheidung, die wenige Minuten bedarf. Und hier kann ein Telenotarzt natürlich viel schneller und effizienter reagieren.
Notfallsanitäter können anhand ihres Wissensstandes sehr gut einschätzen, ob sie vor Ort Hilfe benötigen oder nicht, erklärt Tobias Steffens. Klassische Indikationen, bei denen es zwingend ist, einen Notarzt dazuzuholen, wären zum Beispiel schwere Atemstörungen, Einsätze mit schwer erkrankten oder verletzten Kindern oder auch solche, bei denen es notwendig ist, eine Thoraxdrainage zu legen, damit Betroffene wieder atmen können. Das Telenotarztsystem hilft damit auch beim Sparen von Ressourcen, sagt Tobias Steffens.
Gespart im Sinne von, in der Zeit muss kein Notarzt dorthin fahren. Und dieser Notarzt steht dann zur Verfügung, wenn Notfälle eben parallel auftauchen. Stellen wir uns vor, ein Kind erstickt. Dann muss dieser Notarzt so schnell wie möglich zu diesem Kind hin. Jetzt ist es so, dass die Notärzte flächendeckend natürlich in Einsätzen aber gebunden sind, wo sie eben, ich sag mal, Bagatellentscheidungen treffen. In dem Moment sind sie eben nicht für dieses Kind da und ein anderer Notarzt von weiter her muss dorthin eilen. Der Telenotarzt befreit den Notarzt von Einsätzen, wo der eigentlich beim Ausrücken schon weiß, dass er da eigentlich gar nicht so richtig hin muss.
Seit 2021 wurden in Goslar über 4.600 telenotfallmedizinische Einsätze durchgeführt. In knapp 2% der Fälle musste ein Notarzt nachgefordert werden, weil die Behandlung durch den Telenotarzt allein nicht ausreichte.
Die Aussprache des Notrufteilnehmers war wohl nicht ganz klar und deutlich. Es handelt sich wohl um Magenschmerzen.
Menschen wählen in ihrer gefühlten Not oft die 112, obwohl sie nicht lebensbedrohlich erkrankt sind. In solchen Fällen schickt die Leitstelle Gemeindenotfallsanitäter zu den Hilfesuchenden.
Also nicht Mandelschmerzen, Magenschmerzen, okay.
Katja Sander ist Gemeindenotfallsanitäterin beim Malteser Hilfsdienst Oldenburg. Mit ihrem Fahrzeug, ähnlich dem eines Notarzteinsatzfahrzeuges, ist sie unterwegs in der Stadt. Mit an Bord Beatmungsgerät, EKG, Defibrillator, Notfallrucksack, Beatmungsrucksack und Pflegerucksack. Da Katja Sander immer allein unterwegs ist, stellt sich beim Anblick der vielen Gerätschaften die Frage, wie sie das ohne Hilfe und trotz der dreimonatigen Zusatzausbildung bewerkstelligen soll.
Wir werden ja zu niederschwelligen Einsätzen gerufen und dann haben wir hauptsächlich unseren Gemeindenotfallsanitätertasche, die können wir halt auf den Rücken packen. Und unseren Pflegerucksack, wenn wir also wissen, es ist ein Katheterwechsel, brauchen wir halt nur den kleinen Rucksack. Wenn ich weiß, okay, es könnte eine Synkope sein, also ein Ohnmachtsanfall oder halt eine Kreislaufdysregulation, dann nehme ich halt das EKG noch mit. Das kann ich dann mir einfach umhängen.
Moin.
Moin.
Wo müssen wir hin?
Ankunft in einem Mehrfamilienhaus. In einem Mix aus Deutsch und Englisch erfährt Katja, dass der im Bett liegende Mann mehrfach erbrochen und das Mittel aus der Apotheke nicht geholfen hat. Die Notfallsanitäterin misst Blutdruck, Puls, Temperatur, fragt, wo die Schmerzen sind, beginnt mit der körperlichen Untersuchung.
Okay, ich guck mal, wo es nicht wehtut. Ich fange mal hier an, okay? Das ist okay?
Das ist okay.
Das ist okay.
Als Gemeindenotfallsanitäterin kann sich Katja Sander mehr Zeit für die Patienten nehmen, anders als ihre Kollegen vom RTW. Ihre Patienten sind keine Notfälle, die lebensbedrohlich erkrankt sind und sofort versorgt werden müssen. Die Gemeindenotfallsanitäterin untersucht die Patienten zu Hause, darf Medikamente und sogar Infusionen geben. Im Fall des magenschmerzengeplagten Mannes steht fest, der Blinddarm ist es nicht. Da er erbrochen hat und kein Zäpfchen will, gibt Katja Sander das Mittel gegen die Bauchkrämpfe als Infusion.
Große Nadel. Stillhalten, tapfer sein.
Nach der Infusion lassen die Schmerzen langsam nach. Katja Sander rät zu Kamillentee und erklärt dem Erkrankten,
wenn es nicht besser wird heute Abend, dann musst du gehen zum ärztlichen Notdienst. Nicht 112, das sind leichte Schmerzen, nichts für den Rettungsdienst.
Gemeindenotfallsanitäter gibt es ebenfalls nicht in jedem Bundesland. In Bremen haben die Hanse-Sanitäter ähnliche Aufgaben, in Hessen die Akutsanitäter. In Niedersachsen sind die speziell ausgebildeten Notfallsanitäterinnen und Sanitäter bereits seit Anfang 2019 zur Entlastung der Rettungsdienste im Einsatz. In der Stadt Oldenburg sowie in den Landkreisen Oldenburg, Kloppenburg, Vechta und Ammerland. Wie wichtig sie sind, zeigen allein schon die Zahlen von Vechta aus dem vergangenen Jahr. Rund 1600 Mal wurden sie von den Leitstellen angefordert und konnten in 70% der Fälle Krankenhauseinweisungen vermeiden.
Das sind Einsätze, die von der Leitstelle so disponiert sind, wo sie einfach denken, dass da jetzt kein Auto mit Blaulicht hin muss, sondern dass wir erstmal hinfahren und sichten und gucken, braucht dieser Patient nur uns zur Versorgung und wir können ihn an den Hausarzt, ans Krankenhaus, an den RTW oder an den NKTW verweisen.
Einen sogenannten NKTW, einen Notfallkrankenwagen, gibt es in der Dienststelle Sandkrug des Malteser Hilfsdienstes. Andreas Wehner leitet diese Wache.
Ein Notfall ist ja irgendwie ein plötzlich eintretendes Ereignis, wo es jemandem schlecht geht, aus welcher Ursache auch immer, und dann den Notruf wählt. Und bei all den Notfällen, bei denen sich über die Abfrage durch die Leitstelle ergeben hat, dass das Ganze nicht akut eingetreten ist oder aber, dass der Patient zumindest nicht lebensbedrohlich irgendwie erkrankt oder verletzt ist. Da wird dann der Notfallkrankenwagen in den Einsatz gebracht und soll erstmal schauen, ob es nicht auf vollkommene ausreichende Versorgung über dieses Rettungsmittel dann sichergestellt werden kann. Und sollten die Kollegen dann bemerken, nee, okay, das geht deutlich über unsere Möglichkeiten, auch technischerseits hier hinaus, dann fordern die sich einen Rettungswagen oder auch ein Notarzteinsatzfahrzeug nach.
Der Notfallkrankenwagen, eine Art Schnittstelle zwischen dem Rettungswagen und dem Krankentransport, fährt zu Einsätzen, bei denen weder Blaulicht noch hochqualifizierte Notfallsanitäter benötigt werden. Der Notfallkrankentransport wird nicht nur für den Transport, sondern auch für die Erstversorgung sowie die Überwachung von Patienten genutzt. Hat man solche NKTWs nicht, werden Rettungswagen geschickt, die vielleicht gerade dringender an anderer Stelle gebraucht werden.
Was bedeutet denn, Ihnen geht's nicht gut?
Der ganze Körper.
Zum Reinkommen und die Tür zu machen, okay?
Der NKTW ist nicht ganz so groß wie ein Rettungswagen, doch genauso mit Notfallequipment, Defibrillator, Absaugpumpe, Sauerstoff und Medikamenten und Versorgungsrucksack ausgestattet. So kann er je nach Bedarf sowohl als Krankentransportwagen als auch als Rettungswagen eingesetzt werden. Welche Qualifikation die Besatzung haben muss, richtet sich nach den Gesetzen zum Rettungsdienst in den jeweiligen Ländern. In Niedersachsen ist dazu ein Lehrgang zum Rettungssanitäter Plus notwendig.
Es ist praktisch eine 3-Monats-Ausbildung mit einer staatlichen Prüfung. Und dieses Plus bedeutet praktisch auch, dass ich mich an algorithmenbasiertes Arbeiten gewöhnt habe, dass ich die Abläufe aus dem Regelrettungsdienst, aus der Notfallrettung beherrsche und den Kollegen im Rettungswagen eben auch gut zuarbeiten kann.
Der heutige Dienstplan hat ergeben, dass Notfallsanitäter Vincent Deigendesch zusammen mit Azubi Tjocke Mintner den NKTW besetzt. Glück für den Hilfesuchenden, der direkt an der Wache geklingelt hat. Der Mann war am Tag zuvor im Krankenhaus. Dort haben die Ärzte eine Entzündung im Arm festgestellt. Im mitgebrachten Arztbrief steht, dass ein Kernspin und Blutuntersuchungen gemacht, eine Antibiotikatherapie begonnen wurde. Der Mann hat jetzt Schmerzen an der Einstichstelle sowie Kopfschmerzen und Übelkeit. Er sei schon beim Hausarzt gewesen, sagt er, habe aber erst einen Termin um 13.30 Uhr bekommen. Es ist 9 Uhr am Morgen.
Darf ich da einmal? Okay, ja, das ist wahrscheinlich entzündet.
Der Notfallsanitäter untersucht den Arm des Mannes, misst Blutdruck, Fieber, Puls. Dann erklärt er dem Mann, dass er keine Anzeichen einer Blutvergiftung festgestellt hat.
Wenn das Schwellebild zu gestern nicht verändert hat und gestern auch schon eine Entzündung vorlag, würde ich auf jeden Fall anraten, die bereits begonnene Antibiotikatherapie weiter fortzusetzen.
Deigendesch bietet dem Mann 2 Optionen an. Warten bis zum Hausarzttermin oder mit dem NKTW erneut ins Krankenhaus. Der Mann will auf den Hausarzttermin warten und geht.
Bei ihm hat es jetzt ja gereicht, ihn ein bisschen zu beruhigen, ihm zu erklären, dass er auch versteht, was seine Erkrankung war und die Therapie und dass es wichtig ist, die Antibiotikatherapie, die er begonnen hat, eben weiterzuführen. Und 50% würde ich sagen, ist so ein bisschen betüddeln, betreuen, den Patienten beruhigen.
Der Notfallsanitäter durfte entsprechend seines Ausbildungsstandes entscheiden, den Mann nicht mitzunehmen. Diese Entscheidungskompetenz hat eine normale NKTW-Besatzung aufgrund ihres Ausbildungsstandes nicht. Sie hätten den Mann wieder ins Krankenhaus fahren müssen. Dort wäre das Prozedere vom Vortag noch einmal losgegangen.
Viele Leute, gerade im großstädtischen Milieu, sind eher unselbstständig geworden. Und wenn man dann zu so einem alten Bauernhof fährt, wo dann der 80-jährige Opa sitzt und irgendwie einen 1A-Herzinfarkt hat, nee, ich gehe morgen zum Hausarzt, sie kommen jetzt mit uns in die Klinik. Also ich habe das Gefühl, dass es hier auf dem Land noch ein bisschen besser ist. Ich bin davor ja in Oldenburg-Stadt gefahren. Da war die Frequenz, wo man fragwürdige Einsätze gefahren hat, schon deutlich höher.
Vincent Deigendesch spricht an, was auch die Regierungskommission zur Reform des Rettungsdienstes anmahnt. Um die allgemeine Gesundheitskompetenz zu stärken, sollen Erste-Hilfe-Kurse in den Grund- und weiterführenden Schulen und am Arbeitsplatz nicht nur angeboten werden, sondern auch verpflichtend sein. Das sei mindestens genauso wichtig wie Maßnahmen zur Qualitätssicherung, Vereinheitlichung von Standards, Prozessoptimierung, Zentralisierung der Leitstellen und vieles andere mehr. Die Empfehlung der Regierungskommission enthält auf 18 Seiten grundlegende Reformansätze. Bei der Umsetzung sind nun die Länder am Zug.
Gefahrenabwehr ist Ländersache und der medizinische Notfall gehört in die Gefahrenabwehr. Da können wir erstmal vor allem Empfehlungen geben. Das ist ja schon mal wichtig, wenn man deutschlandweite einheitliche Empfehlungen hat.
Ob es dazu kommt, ist im Moment noch nicht absehbar, da letztlich die Bundesländer entscheiden müssen. Doch wenn nichts geschieht, habe man ein Problem, sagt Christian Karagianidis.
Aber ich glaube, dass alleine der Personalmangel uns dazu zwingen wird, dass wir solche Lösungen brauchen. Ich glaube, das ist eine neue Situation, die es bisher nicht gab. Und ich glaube, der Personalmangel wird auch den letzten extrem Konservativen die Augen öffnen, dass es nur so geht.
Rettungswesen am Tropf. Warum der Rettungsdienst reformiert werden muss. Das war ein Feature von Dorothea Brummerlo. Redaktion Carsten Burtke, Regie Anke Beims, Technik Hermann Leppich. Es sprach Nina Weniger. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2024.